Hoffnung ist auch eines von diesen drei grundlegenden, wichtigen Sachen auch in unserem Leben, wo der Paulus sagt, oder die werden nie vergehen. Glauben, Hoffnung und die Liebe. Ob ich dann das nächste Mal über die Liebe predige, das weiss ich noch nicht. Aber ich habe eine wunderbare Bibelstelle gefunden, die ihr sicher alle kennt. Im Lukas-Evangelium 6. Ihr könnt schon mal dort die Bibel aufschlagen. Ich möchte mit euch gerne ein paar Verse lesen, wo Jesus gesagt hat, das Gleichnis, das er erzählt hat. Und aus dem Gleichnis heraus möchte ich mit euch zusammen anschauen, wie der Glaube wirklich auch praktisch in unserem Leben wirksam wird. Weil, gleich wie bei der Hoffnung, auch wieder bei der Liebe, so ist es auch beim Glauben. Theorie allein lange nicht, sondern die Elemente, die Kräfte oder die Wahrheiten, die sollen auch wirksam werden in unserem Leben. Weil nur dann bringt es in dem Sinn uns etwas, aber nur dann bringt es auch für die Welt etwas, in unserem Umfeld etwas. Und unser Gott ist kein Gott von der Theorie oder einfach von den schönen Worten, sondern unser Gott ist auch ein Gott von den Taten, vom Lebendigen, vom Leben, vom Wirken. Und im Lukas 6, ab Vers 46, da geht es um das Gleichnis, das Jesus erzählt. Das ist das bekannte Gleichnis, das Haus auf dem Felsen. Also das ist das eine Haus, das andere Haus ist eben nicht auf dem Felsen. Und das möchte ich mit euch gerne lesen, aus dem Wort Gottes. Ich fange beim Vers 46 an. Da sagt uns Jesus: Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Der aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute, ohne Grundmauer. Der Strom stieß daran und sogleich fiel es, und der Sturz jenes Hauses war gross. Amen. Also ich denke, ihr kennt vermutlich all das Gleichnis. Und trotzdem ist es sehr ein wichtiges Gleichnis. Natürlich alles, was Jesus gesagt hat in den Evangelien, aber das ganze Wort Gottes ist wichtig für uns. Aber ich möchte das Gleichnis gerne an dem heutigen Tag aus einem neuen, also nicht in dem Sinne neu, so neu, sondern einfach aus einem frischen Blickwinkel gerne beleuchten. Und zwar im Zusammenhang mit unserem Glauben. Weil wir brauchen einen Glauben für die kommende Zeit, in der wir leben. Und ich habe jetzt meine Botschaft ein bisschen so betitelt: Glauben für die kommenden Tage, Glauben für die kommenden Tage, für die kommende Zeit. Wir wissen aus der Bibel heraus, der Apostel Paulus sagt es auch im Timotheusbrief, dass die Tage, die am Ende von dem Zeitalter sind, die werden schwierig sein, die werden schwer sein, sie werden böse sein. Ich glaube, wenn wir in unsere Welt rausschauen, wir müssen nicht einmal ganz weit schauen, langt schon der Bülach, langt schon das Zürich-Unterland, Kanton Zürich oder die Schweiz, Europa, unsere Kultur da, wenn wir nur schon umschauen, in unsere Gesellschaft, vielleicht sogar schon in unsere Nachbarschaft, dann sehen wir doch, es wird leider wahr, es tritt leider das ein, was die Bibel voraussagt. Also auf der einen Seite ist es natürlich richtig, dass es eintritt, weil sonst wäre die Bibel nicht wahr. Sonst wäre ja das, was Gott voraussagt, nicht wahr, aber es ist auf der anderen Seite leider, weil eben das sind keine schönen Nachrichten, das sind sozusagen nicht positive Sachen. Aber wir wissen, genau wie wir auch vorhin gesungen haben, Gott ist der Schöpfer, er ist der Herr, er ist der König der Völker. Jesus Christus ist der König über alle Könige, er ist der Herr über alle Herren. Ja, was macht der König? Der König regiert. Wir sind es uns vielleicht nicht mehr gewöhnt, weil wir haben eine Demokratie, wir haben ein Parlament. Ich glaube, hier in Bülach haben wir auch ein Stadtparlament, oder? Jawohl, wir Zwetziken auch. Ja, und da das Volk ist sozusagen der König. Das Volk bestimmt schlussendlich. Das Volk ist der Souverän. Das Volk tut dann aber sich vertreten im Parlament. sei das auf kommunaler, kantonaler oder nationaler Ebene. Da werden wir ja auch wieder tatkräftig können zu den Urnen schreiten in einem Monat. Wir wählen unser Parlament. Und so ist so der Begriff König und Regieren. Ja, eine Person regiert. Das ist uns entweder fremd, wenn nicht sogar auch negativ. Wir bringen das wie so ein mit einem negativen Gefühl in Zusammenhang. Oder ja, ein König und so, das kann doch nicht gut sein. Aber in der Bibel ist nicht Demokratie das Beste. Weil Demokratie ist nur so lange gut, solange die Mehrheit das Gute gut findet und das Böse böse findet. Und wenn sich das dann fängt an umkehren, ja, dann ist Demokratie eben nicht mehr gut. Weil das Wort Gottes sagt auch, wehe denen, die das Gute böse nennen und das Böse gut nennen, die Süßes zu Bitterem machen und das Bittere zu Süßem machen. Und darum, Jesus ist der König. Die beste Form des Regieren ist immer noch ein König, aber natürlich, da ist es halt auch wieder, nicht einfach ein König, weil da haben wir leider auch genug Beispiele heute, aber vor allem auch in der Geschichte, auch in der Bibel rein, wir sehen leider beim Volk Israel, die guten Könige, die kann man an eins oder zwei Hände abzählen, die wirklich gut regiert haben, die so regiert haben, wie es Gott hat wollen. Und darum, weil Gott das gewusst hat, dass der Mensch korrupt ist, dass unsere Welt korrupt ist, auch jedes Regierungssystem, sei es eine Demokratie oder eine Königsherrschaft, ist korrupt. Warum? Wegen der Sünde. Weil, und solange ein Mensch regieren tut, wo sündhaft ist oder eben wo korrupt ist, kann das nicht gut rauskommen auf die Länge. Und darum hat Gott gesagt, ich habe einen König, der die Welt wird regieren. Und das ist Christus. Und Gott sei Dank, er ist auch ein Mensch. Er ist Mensch, aber er ist auch Gott, weil Jesus ist Mensch geworden und er hat das menschliche Körper, den er bekommen hat, nie aufgegeben, sondern er ist ein verherrlichter Mensch. Er ist unser, ja, darum sagt die Bibel auch, er ist unser Hohepriester, er ist unser Fürsprecher vor dem Vater, weil er weiss, wie wir ticken, weil er ist selber ein Mensch geworden. Und darum, weil er ja ein König ist, ja, wo wird er regieren? Er wird auf dieser Welt regieren. Im Himmel, klar, im Himmel ist Gottes Ordnung, die funktioniert, die besteht auf dieser Erde. Leider ist die Ordnung verloren gegangen. Das sehen wir, wenn wir in die Welt rausschauen. Aber eben, wie wir gesungen haben, er ist der König von allen Völkern und er wird seine Herrschaft auf dieser Erde antreten. Und genau weil eben das passieren wird und der Gott von dieser Welt, der Satan, das nicht will, darum gibt es den Konflikt und darum werden die Tage schwierig und bös, weil Gott sagt, ich schließe das Zeitalter ab, es kommt ein neues Zeitalter auf die Erde, das Zeitalter vom Messias, vom Christus, von meinem Reich. Mögt euch vielleicht erinnern an die Vision, die der König Nebukadnezar hatte, den Traum, den Stein, der kommt und die Statue zerschmettern tut, die Weltreich werden alle vernichtet werden. Gott wird sie wegtun. Gott wird auch das Weltreich, das heute am Entstehen ist, wird er auf die Seite tun. Das ist die gute Nachricht, dass Jesus Christus regieren wird als König und als Herr. Aber eben in dieser Diskrepanz, in diesem Konflikt, da leben wir jetzt. Da kommen wir jetzt mitten drin rein. Wie sagt man dem? Jetzt ist mir gerade das ungarische Wort eingefallen. Aber so in die dicke Masse, sagt man auf Ungarisch, voll drin kommen wir. Gott sagt, verschont uns nicht von dem. Aber darum brauchen wir den Glauben. Darum brauchen wir einen Glauben, der fest ist. Darum brauchen wir einen Glauben, der eben nicht mit den Problemen, mit den Herausforderungen, mit den Schwierigkeiten dann weggespült wird oder in sich zusammenbricht. Sondern wir brauchen einen Glauben, der besteht. Wenn es links und rechts Sachen zusammenfallen, dann sollst du stehen bleiben. Das ist Berufung. Zu dem hat Gott uns berufen, zu dem hat Jesus uns berufen. Und in dem Gleichnis gibt er uns ganz praktisch die Anleitung, wie wir das bewerkstelligen können. Und ich möchte das gerne mit euch durchnehmen, kurz. Und zwar, ich zähle schnell die einzelnen Elemente auf und dann schauen wir die einzelnen Elemente nach kurz miteinander an. Wir haben im Gleichnis, sagt Jesus davon, dass jeder, der zu ihm kommt, also wir haben eine Begebenheit, wo wir zu Jesus kommen. Dann gibt es ein Hören, es gibt ein Tun von dem, was Jesus sagt. Es gibt aber auch ein Hören und ein Nicht-Tun von dem, was Jesus sagt. Dann haben wir das Haus, das gebaut wird. Wir haben eine Grundmauer. Wir haben einen Vorgang, der gegraben und vertieft wird. Wir haben einen Felsen. Wir haben Sand. Und dann haben wir eben noch die Flut, den Strom, der an das Haus anstossen tut. Schauen wir uns zuerst an, was es heisst, zu Jesus zu kommen. Das können wir sinnbildlich so beschreiben, in dem, dass wir uns bekehren, in dem, dass wir umkehren von unserem Weg und wir gehen zu Jesus. Wir möchten Jesus nachfolgen. Und ich glaube, da innen, vermutlich all, und sonst wenn nicht, dann möchte ich dich ermutigen dazu, dass auch du zu Jesus kommst. Dass auch du Jesus möchtest nachfolgen, zu Jesus hingehen, ihm nachfolgen, ihm nachgehen, zu Jesus kommen. Weil Jesus selber hat auch gesagt, zum Vater, zu Gott im Himmel, kommt niemand als nur durch ihn. Also wir müssen sowieso zu Jesus kommen, wenn wir zu Gott, wenn wir zum Vater im Himmel möchten kommen. Und es ist auch interessant, im Vers 46 sagt ja Jesus, was nennt ihr mich Herr, Herr? Oder ich meine, ich kann ja nur jemanden Herr nennen, zu dem ich hingehe und dem ich mich unterordnen tue. Und so, auch in dem Gleichnis, sehen wir, Jesus redet in dem Gleichnis nicht zu der Welt, weil die Welt sagt zu Jesus nicht, Herr, Jesus, du bist mein Herr. Ja, wer sagt zu Jesus, du bist mein Herr? Also wie ich sage das. Ich nehme an, ihr auch, oder? Ihr seht Jesus auch als euer Herr und euer Erlöser an. Also Jesus, zu Jesus kommen, ihn als Herr anerkennen über unserem Leben, über dem eigenen Leben, über jeden Bereich von unserem Leben. Das heisst, zu Jesus kommen, ihm nachzufolgen, sich ihm zu unterordnen und zu sagen, ja, Jesus, du bist der König über meinem Leben. Du bist der König über die ganze Erde, aber ganz praktisch in meinem Alltag, du regierst auch jetzt schon in meinem Leben. Dann haben wir das Haus, das gebaut wird. Das Haus könnte man jetzt da als Sinnbild nehmen für unseren Glaubenswandel. Unser Glauben. Unser Glauben, den wir in unserem Alltag leben tun. Und da, wir sehen es, beide Menschen haben ein Haus gebaut. Oder der eine, es sind zwei, Jesus redet von zwei Menschen, die zu ihm kommen. Und beide bauen ein Haus. Ist also super. Also das heisst, beide glauben an Jesus und beide möchten ihm nachfolgen. Und dann haben wir Flut oder eben der Strom, die Wassermasse, der Sturm, der kommt. Stellt euch das mal vor, wie das könnte aussehen. Vor ein paar Wochen, das ist noch nicht so lange her, ist auch hier in der Westschweiz, hat es einen Sturm gegeben. Aber wir haben das auch schon da erlebt in unserem Land, aber aus anderen Ländern kennt man es auch, wenn plötzlich zu viel, zu schnell regnet, zu lang regnet und dann brechen die Fluten los. Und dann sieht man eben, was noch stehen bleibt und was eben nicht mehr stehen bleibt. Und da ist es schon eindrücklich, was für eine Kraft die Massen haben. Und das ist eben auch eindrücklich, was für Kräfte sich auch gegen unser Leben können entwickeln können. Ich sage das auf geistlicher Ebene, auf psychischer Ebene, durch die Umstände, wo wir innen ist oder reinkommt, plötzlich etwas an einen ankommt. Ich meine, die Flut ist ja nicht etwas, das Haus ist ja da gestanden, das ist ja nicht irgendwo angelaufen oder transportiert worden. Das Haus ist an Ort und Stelle gestanden und die Flut ist von sich aus gekommen. Also eigentlich kann man sagen, eben, wir haben nichts dafür, das ist nicht das eigenes Verschulden, dass die Flut gekommen ist, sondern die ist gekommen, aus welchen Gründen auch immer, aber sie ist gekommen. Nicht ein eigenes Verschulden, aber trotzdem etwas, mit dem wir rechnen müssen. Flut, Ström, Angriff, wie Angriff, wo auf ein persönlich, auf das persönliche Leben losdonnert. Oder dann eben auch in der Gesellschaft Sachen, die auf die Gesellschaft runterprasseln und die eben doch auch wieder einen Einfluss, eine Auswirkung haben oder wollen haben auf unser persönliches Leben. Ja, dann können wir jetzt auch wieder zurückgehen zu Politik, zu der Regierung. Wenn Sachen in der Regierung passieren, in der Politik, das kann natürlich auch Einfluss auf unser Glaubensleben haben, auf unseren Alltag haben. Sachen, die man plötzlich nicht mehr sagen darf, Sachen, die man anders sagen muss, Sachen, die man jetzt nicht mehr machen darf, und. Da gibt es verschiedene Beispiele, die man da nennen kann, was Flut und Ström könnten bedeuten. Und darum denke ich auch durch meine Einleitung am Anfang, dass die Flut auch wie so zwei Bilder, so ein zweifaches Bild kann darstellen. Eben einerseits, was unser persönliches Leben betrifft, die Angriffe, die Herausforderungen, die wir reinkommen in unserem Alltag, Prüfungen, Versuchungen, aber auch was ganz generell auf die Welt herabkommt, ganz generell auf die Schweiz kommt, in unsere Gesellschaft, in unsere Kultur hinein. Die Menschen, die Mitmenschen, also einfach die Menschheit als Ganzes, wo wir eben auch betroffen sind. Dass wir das beides auch vor Augen behalten, bei dem Gleichnis, wenn wir an die Stürme denken. Ja, und jetzt kommen wir zum Eingemachten. Tun oder nicht tun? Das ist hier die Frage. Das ist nämlich jetzt genau das, so die Essenz von dem Gleichnis, wenn wir die nächsten Elemente anschauen. Da ist auch wieder spannend. Wir sehen, beide sind zu Jesus gekommen, beide Menschen. Beide haben gehört, was er gesagt hat. Also beide haben aufgepasst. Beide haben Jesus zugehört, was er ihnen sagt, worüber er reden tut, was er ihnen mitteilt. Es ist nicht sehr schwierig zu erraten, worin denn der Unterschied gelegen ist. Der eine Mensch ist gegangen und hat gemacht, was er Jesus gesagt hat. Der andere Mensch, aus irgendwelchen Gründen, ist gegangen, aber hat nicht gemacht, was Jesus gesagt hat. Und jetzt ist es spannend, zum Nachschauen, womit vergleicht jetzt Jesus das Machen oder eben das Nicht-Machen. Das möchten wir jetzt noch einander gegenüberstellen. Nicht machen, also hören, aber nicht machen, was Jesus sagt, das ist, wie wenn wir ein Haus bauen und es einfach auf den Sand anstellen, auf den Sand bauen. Und man könnte einfach sagen, auf den Boden. Da draußen im Feld, das Feldstück, baut man ein Haus und stellt es da schön an, tack. Und dort steht es. Der Sand in der Bibel ist ein Sinnbild, ist sehr interessant für den Mensch, unter anderem. Für den Mensch, für die menschliche Anstrengung. Da gibt es mehrere Bilder auch in der Bibel, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Offenbarung 13 denke, aber auch im Alten Testament gibt es auch aus dem heraus, wo man erkennt, dass das ein Sinnbild für den Mensch ist. Auch ein Anschauliches ist ja, Gott hat ja den Mensch aus dem Staub von der Erde erschaffen. Gott hat ja, oder darum heissen wir auch so, also aus dem Hebräischen übersetzt, oder aus dem Boden, aus der Erde, aus dem Staub rausgenommen, respektive nach dem Sündenfall sagt ja Gott auch, ein Mensch, oder von Staub bist und zu Staub wirst du zurückkehren, also der Körper. Darum der Sand als Sinnbild für den Mensch, für die menschliche Anstrengung. Und das ist eigentlich, wenn wir unser Glaubensleben, oder das Haus, haben wir ja gesagt, das nehmen wir jetzt mal als unseren Glaubenswandel, als unseren Glauben, wenn der auf menschliche Anstrengung beruht, wenn der in dem Sinn auf menschlichen Sachen beruht und nicht auf Gott, nicht auf seinem Wort. Ich möchte dazu ein Bibelstelle aus dem Jeremia vorlesen, wo auch sehr eindrücklich das aufzeigen tut. Jeremia Kapitel 17, ab Vers 5 bis Vers 8. Da sagt uns Gott durch den Prophet: So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Ziemlich düster, aber und auch sehr eindrücklich illustriert. Aber lesen wir weiter. Vers 7. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Im Jahr der Dürre ist er sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Eine ganz kraftvolle, wunderbare Illustration. Auch wieder mit dem Gegensatz. Der Mensch, der auf Menschen vertraut, und der, der auf den Herr vertraut. Und ich habe diese Verse aus dem Grund auch gelesen, damit wir uns das auch ein bisschen vorstellen können, was das bedeutet. Oder wenn unser Glaube nicht auf Gott beruht, nicht auf sein Wort beruht, sondern eben das Vertrauen doch in Menschen beruht. Jetzt kannst du vielleicht sagen, ja, aber ich glaube ja an Gott, ich glaube ja nicht an XY. Ja, gebe ich dir recht, aber in unserem Alltag, wie wir unseren Glauben leben, ist es nicht so, dass wir oftmals versucht sind, uns auf menschliche Einrichtungen abzustützen, auf menschliche Vorkehrungen abzustützen. Alles so ein bisschen auf Vernunft. Oder? Wenn wir zum Beispiel die Bibel lesen, wir wollen alles mit unserem Verstand, wenn wir verstehen, wir wollen alles begreifen, alles wollen wir ergründen. Es hat sicher auch damit zu tun, aus unserer Vergangenheit seit der Aufklärung, wo auch der Humanismus gross geworden ist und in dem Sinn die Bibel auch auf die Seite gedrängt hat, dass man sagt, Vernunft. Vernunft ist ganz, ganz gross geschrieben worden. Und das ist bis heute in unserer europäischen Denkkultur hinein. Und wenn wir mit Menschen auch reden, zum Beispiel, auf ein Zeugnis geben, das Evangelium weitergeben, dann merken wir, es ist immer auf dieser Vernunft. Man will es immer verstehen, man will es immer begreifen. Es geht nicht mehr ums Herz. Es geht nicht mehr darum, dass die Menschen tun sich schwer damit, Gott respektive ihr Herz aufzumachen, um es ihrem Herzen zu verstehen. Sondern man will alles mit der Psyche, alles mit dem Verstand will man verstehen. Und so setzt man auch sein Vertrauen auf die Vernunft. Man setzt sein Vertrauen auf den Verstand. Wenn irgendein Problem, wenn irgendeine Herausforderung in unser Leben kommt, was ist oftmals das Erste? Wir überlegen strategisch, taktisch, vernünftig, wie könnte ich jetzt das lösen? Das ist nicht falsch per se, aber wir müssen aufpassen, dass wir dann eben nicht Gott, nicht die Bibel, nicht das Übernatürliche ausklammern. Und mit übernatürlich meine ich nicht, dass danach das Gebäude sich bewegt und in den Himmel auf sich auftut und irgendein Zeichen kommt und weiss ich was. Nicht so übernatürlich, sondern übernatürlich, was wir nicht mit unseren Augen sehen, über dem Natürlichen, über dem Physischen und was wir vielleicht mit unserem Verstand nicht ergründen können. Weil, also da innen können wir ganz viele Sachen ergründen. Ich meine Gott, nur schon Gott selber. Ja, aber und das ist auch gut so, weil wenn wir Gott könnten ergründen mit unserem Verstand, dann wäre Gott nicht mehr Gott. An einem anderen Ort im Alten Testament sagt ja Gott, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Also sagt er den Menschen. Und wie hoch, wie gross ist der Unterschied? So hoch, wie der Himmel von der Erde entfernt ist. Also ein paar Kilometer. Ich glaube, das langt dann schon. Ja. Aber das Schöne ist ja, wir müssen nicht alles mit unserem Verstand können ergründen. Und es ist eben auch gefährlich, wenn wir das den Glauben, wenn wir die Grundlage von unserem Glauben, unsere Seelisches, im Seelischen, in den Gefühlen, im Verstand, in der Vernunft, wenn wir etwas lesen im Wort Gottes und es macht keinen Sinn, es fühlt sich nicht gut an, dann kann es doch irgendwie nicht so sein. Dann muss es doch ein bisschen anders sein. Wir tappen doch uns manchmal dabei, oder? Wenn wir etwas lesen, denken wir, also Gott, du kannst doch nicht so grausam sein oder das kann doch nicht so und so sein. Ja, dann ist vielleicht genau der Punkt, wo der Verstand, weil die Vernunft kommt und sagt, nein, das kann Gott doch nicht so sein. Achtung, der Humanismus führt uns nicht zu Gott. Der Humanismus baut auf Sand. Wenn wir uns aus dem Verstand heraus glauben, dann bauen wir auf Sand und nicht auf den Felsen. Im 1. Korinther 2, Vers 14, da sagt uns der Paulus, das ist ein ganz interessanter Vers, er sagt, dass der natürliche Mensch kann nicht begreifen, was geistlich ist, was vom Geist kommt. Und das Wort, ich habe andere Übersetzungen aus dem Deutschen nachgeschaut, die meisten sagen natürlich, der natürliche Mensch. Im Griechischen heisst es aber Psyche, also Psyche ist gemeint, das heisst Seele. Psyche ist unsere Seele. Seelische, das heisst auch wieder da, der Mensch, der aus der Vernunft heraus, aus der Psyche heraus will glauben, der versteht nicht, was vom Geist Gottes kommt. Der versteht die geistlichen Sachen in der Bibel nicht. Und es heisst sogar, es ist ihm eine Torheit. Wie sagt man das auf Schweizerdeutsch? Dummheit. Ja, es ist wie so, eben, es macht keinen Sinn. Und das hört man oft auch im Alltag, es macht keinen Sinn. Ich möchte damit nicht sagen, dass das Wort Gottes keinen Sinn machen würde. Und ich sage auch nicht, dass wir dumm bleiben müssen und dass in dem Sinne das Wort Gottes dass keine Vernunft dahinter ist. Aber es ist nicht unsere Vernunft, es ist eine höhere Vernunft. Es ist eine Vernunft, die von Gott herkommt. Und das Problem ist nicht, und ich sage es anders, wir sind beschränkt und nicht das Wort Gottes. Wir haben ein beschränktes Verständnis vom Wort. Wie der Paulus sagt, wir sehen wie so einen Spiegel, der nicht klar ist. Wir sehen viele Sachen, aber wir verstehen noch lange noch nicht alles. Darum brauchen wir auch den Geist Gottes, um die Bibel uns lebendig zu machen, damit wir Sachen anfangen zu verstehen. Aber unser Glaube soll sich nicht auf das Verstehen gründen, weil sonst bauen wir auf Sand, wenn wir immer alles verstehen wollen, wenn wir das Wort Gottes, wenn wir alles wollen, es muss alles Sinn machen, es muss alles vernünftig sein, sonst, ja. Klar, in unserem Bekenntnis sagen wir das nicht, aber in unserem Alltag, wie wir leben, wie wir unseren Glauben im Alltag leben, dort zeigt sich's, ob sich eben unser Glaube doch eher auf Sand baut oder nicht. Und so ein Glaube, der dann eben auf Sand baut, da sehen wir ganz klar aus dem Gleichnis heraus, der hält nicht stand, wenn der Damm bricht. Also wenn der Damm bricht und die Flut kommt, das Haus, dem kannst du Adieu winken. Weil das ist eindrücklich. Jesus sagt, der Sturz ist gross. Also das ist wirklich eindrücklich. Und das ist schade, respektive Gott hat uns nicht dazu berufen, dass unser Haus soll einbrechen soll. Unser Glaube soll Schiffbruch erleiden. Darum gehen wir jetzt weiter zum Haus auf den Felsen. Was heisst das? Das Haus auf den Felsen bauen wir dann, wenn wir das Wort von Gott, das Wort von Jesus hören und auch tun, umsetzen. Und zwar sagt Jesus im Gleichnis, zuerst wird graben und man tut vertiefen. Wenn man ein Haus baut, das sehen wir bei jeder Baustelle, dann wird ja wirklich mal, also die dann eine Grundmauer haben, einen Keller, dann wird graben und dann wird das Fundament angelegt. Und so auch in dem Gleichnis, man grabt, bis man Felsen vorfindet, bis man einen festen Untergrund vorfindet. Und warum muss man oftmals graben? Auch in unserem eigenen Leben. Eigentlich genau das, was ich vorher gesagt habe, weil oftmals die Traditionen in unserem Denken, das alte Denken, in dem wir vielleicht gross geworden sind, aufgewachsen sind, das, was in uns hineingelegt worden ist, das muss alles weg. Das bedeckt das Fundament, das bedeckt den Felsen, an dem wir eigentlich möchten ankommen. Das müssen wir beiseite schaffen, so wie der Paulus im Römer 12, Vers 2 sagt, dass wir nicht gleichförmig sollen sein wie die Welt, weil die Welt baut auf Sand, ganz klar. Die bauen auch Häuser. Die Welt glaubt auch an Sachen, aber die bauen ganz klar auf Sand. Und wir sollen nicht so sein, sagt der Paulus im Römer 12, Vers 2, sondern wir sollen unsere Gesinnung, unser Denken erneuern. Anhand von was? Anhand von dem, jetzt sagst du, anhand von dem, was du ja eh nicht verstehst. Ja, ganz genau. Anhand von dem, was du nicht verstehst, sollst du deine Gesinnung erneuern. Das ist ganz einfach, weil du isst auch tagtäglich Sachen, wo du nicht weißt, was drin ist. Aber es ist gut. Es ist fein. Es stärkt dich. Du fühlst dich nachher oder fit für den Tag. Gutes Müsli am Morgen, ein Honigbrot, Rührei mit Speck, was auch immer. Ich hoffe, ihr habt alle schon zu Morgen gehabt. Wir essen viele Sachen, wo wir vertrauen darauf. Das muss ja gut sein. Sonst würde ich es im Laden nicht bekommen, würde es mir ja nicht anpreisen und teuer verkaufen. Also, glauben wir, vertrauen wir darauf und wir essen es. Wir merken seine Auswirkungen. Ganz gleich ist das Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes essen, wenn wir unsere Gedanken anhand vom Wort Gottes erneuern, das heisst nicht, dass wir es alles verstehen müssen. Wir müssen es lesen. Wir müssen es studieren. Ja, ist das Wort Gottes dein tägliches Brot, dein tägliches Müsli, dein tägliches Spiegelei mit Speck? Eine ganz wichtige Frage. Und eben auch hier zeigt sich in unserem Alltag, wie wir unseren Glauben leben. Wenn ich einen Tag lang nichts gegessen habe, ja, dann gibt es Musik da unten. Also gut, bei mir gibt es dann eigentlich schon nach 3 Stunden wieder Musik. Aber auch so sollte es in unserem Geist sein. Wenn wir einen Tag lang ohne Wort Gottes unterwegs sind, dann sollte es da innen rumoren. Dann sollte der Geist knurren und sagen, hey, wann komme ich wieder mal rüber? Ich brauche Essen, ich brauche das Wort von Gott. Jawohl, und der Felsen, was ist der Felsen, bis zu dem wir sollten runtergraben? Ganz viele Bibelstellen in der Bibel, und ich glaube, das kann jeder von euch sofort sagen, für was der Felsen steht. Der Felsen ist Gott. Schreibt euch mal die Bibelstelle auf, Jesaja 44, Vers 8. Die gefällt mir, weil dort sagt Gott, dass er der Fels ist. Und dann schaut, das ist wie so, er schaut um und sagt, es gibt keinen anderen, ich kenne keinen. Also Gott sagt, ich bin der Fels und sonst gibt es keinen, weil ich kenne keinen anderen. Also Gott kennt keinen anderen Fels. Gut, es gibt keinen anderen Fels. Gott ist der Fels. Im 2. Samuel 2, Vers 22, das kann man sich sehr gut merken, 4 mal die 2, dort sagt David, ist auch in einem Psalm wiedergegeben, der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Gott, der Herr, er ist der Fels. Und im 1. Korinther 10, Vers 4, da sagt Paulus, der Fels, wo damals in der Wüste mitgewandert ist mit dem Volk von Israel, das war niemand anders als Christus. Also da sind wir wieder, da sind wir bei Christus. Gott, der Herr, Christus, er ist der Fels. Und darum geht es. Unser Glaube gründet sich nicht auf Buchstaben. Unser Glaube gründet sich nicht auf irgendwelchen Vorschriften und weiss ich was, Weisungen etc. Unser Glaube gründet sich in erster Linie auf eine Person. Die Person heisst Jesus, der Messias, der Christus. Das ist das Fundament von unserem Glauben. Aber, und jetzt ist der springende Punkt, erst wenn wir das Wort von Christus hören und auch umsetzen, erst dann wird unser Haus auf den Felsen gelegt. Erst dann. Also wir können noch so viel mal Jesus nachfolgen, zu Jesus kommen, hören, was er sagt, aber solange wir nicht machen, was er uns sagt, bauen wir das Haus immer noch auf dem Felsen, auf dem Sand und noch nicht auf dem Felsen. Und jetzt möchte ich den Kreis wieder schliessen zum Glauben. Im Jakobus 2, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Im Jakobus 2, Vers 14, und darum möchte ich nur die 2 Verse lesen, da sagt uns der Jakobus, er warnt uns vor dem Glauben, wo kein Werk hat. Und mit Werk stellt euch einfach mal das Machen, einfach etwas machen. Etwas tun vor. Ein Glauben, den wir haben, aber wir tun nichts mit dem Glauben. Der Glaube wird nicht wirksam. Das sagt er im Jakobus 2, Vers 14. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Kann der Glaube uns retten? Kann der Glaube das Haus retten? Wenn der Glaube zwar gehört, was Jesus sagt, aber er tut es nicht. Oder anders gefragt, können wir das Haus retten? Können wir unseren Glauben retten, wenn wir hören, was Jesus sagt, aber wir machen nicht, was er sagt? Ich komme und zum Vers 26 vom Jakobus 2. Denn wie der Leib, der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Stellt euch euren Körper vor. Was belebt unseren Körper? Was macht unser Körper, dass er überhaupt lebendig geworden ist und Leben tut. Wie? Gottes Geist. Oder, ja genau, das stimmt, unser Geist. Genau, Gott hat ja am Adam in die Nase hineingehaucht, Ruach, Wort für Geist, Wort für Atem, und dann ist der Mensch eine lebende Seele geworden, eine lebendige Seele. Also es ist unser Geist, der unserem Körper Leben gibt. Jetzt kann man sich fragen, gut, da muss ich ja nichts machen, mein Körper lebt sowieso. Nein, unser Körper muss sich bewegen. Unser Körper muss, oder ihr seid aufgestanden, ihr seid da angekommen, ihr sitzt, ihr steht auf, wir essen, wir bewegen uns und so weiter. Der Körper muss bewegt bleiben, damit er leben kann. Und ganz genau so ist es mit dem Glauben. Unser Glaube wird nicht durchs Wirken lebendig. Unser Glaube, anders gesagt, wir werden nicht durch Werk, durch das, dass wir etwas machen, gerechtfertigt vor Gott, sondern es ist der Glaube. Es ist rein der Glaube, ohne Werk. Aber damit der Glaube am Leben bleibt, aber damit der Glaube kann bestehen im Alltag, für das braucht es Werk. Für das müssen wir etwas machen. Und genau bei diesen Werk, und genau die Werk sind es eben, genau das Machen von Jesus, was er sagt, das zu tun, was er sagt, das ist genau das, was unser Haus nimmt, bis das Fundament runtergrabt und das Haus draufstellt. Während wir das Wort Gottes in unserem Leben umsetzen tun. Und da ist unsere Frage, wie sieht unser Glaubensleben aus? Liegt es auf dem Sand oder steht es auf dem Felsen? Und das, die Frage beantwortet sich, wie wir denken, respektive das vielleicht noch nicht, aber unser Denken beeinflusst dann eben unser Handeln im Alltag, wie wir uns verhalten. Und auch im Jakobus 2 nennt Jakobus zwei Beispiele, er nennt Abraham, er nennt Rahab. Und dort sehen wir auch, oder? Der Abraham hat von Gott gehört, aber nur weil er von Gott gehört hat, Abraham nimmt deinen Sohn Isaac und tut ihn opfern. Jawohl. Und er hat ihn nicht angelegt auf den Altar, dann hat ihn der Abraham ja gleich nicht gemacht, was Gott ihm sagt. Die Rahab in Jericho, sie hat gewusst, die zwei Boten, die kommen, denen, dem Volk Israel, hat Gott Jericho gegeben. Also Jericho ist eh verloren, besser, ich stelle mich auf diese Seite. Aber wenn es bei dem geblieben wäre, das hätte der Rahab weniger genützt. Aber weil sie die zwei Boten dann rausgelassen hat, versteckt hat und rausgelassen hat, so ist ihr Glaube in dem Werk sichtbar geworden, dass sie wirklich glaubt, dass Gott Jericho dem Volk Israel wird in die Hand geben. Und auch im Hebräer 11, wo es ja um die Glaubenshelden geht, wenn ihr das Kapitel durchlässt, dann seht ihr, es ist voll von Sachen, die die Menschen, die glaubt haben, eben auch gemacht haben. Der Noah hat die Arche gebaut. Er hat nicht, ein Fluch kommt, okay, Herr, rette du mich. Sondern Gott hat ihm gesagt, baut die Arche. Und ich glaube, etwa 100 Jahre lang hat er an dieser Arche gebaut. Muss man sich das mal vorstellen. In diesen 100 Jahren können viele Sachen passieren. Viele Entmutigungen, viele Verspottungen, viele Verfolgungen, vielleicht viele Sabotageversuche von seinen Mitmenschen rundherum. Aber er hat gebaut, weil er gewusst hat, eines Tages die Flut kommt. Gott hat es mir gesagt. Und genau so möchte ich uns ermutigen, dass wir das, was Jesus uns sagt in seinem Wort, das, was Gottes Wort uns sagt, dass wir das tun. Sagen wir, ja, aber ich verstehe nicht alles, macht nichts. Aber wenn wir das tun, was wir verstehen, was wir erkannt haben, mit dem fangen wir an. Mit dem fangen wir an, die Worte, die Jesus uns sagt. Und so, wie wir das in unserem Alltag umsetzen, so wird sich das Haus auf den Felsen abstützen, auf Jesus Christus. Und dann kann der Damm losbrechen. Wir haben keine Freude, wenn der Damm losbricht, aber er bricht los. Aber dann wissen wir, das Haus bleibt stehen, Gott sei Dank. Und diese Zuversicht haben wir, das Versprechen haben wir, weil Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Also wer Jesus hört und macht, was er sagt, dem ist garantiert, dem sein Leben wird nicht zusammenbrechen, dem sein Glauben wird standhaft bleiben. Und was für ein Zeugnis in dieser Zeit, in der wir hineinleben, wenn wirklich rundum Menschen kaputt gehen, seelisch, psychisch, physisch, geistlich, alles. Und sie sehen, wow, da gibt es Leute, die stehen. Da gibt es Leute, die sind standhaft. Da gibt es Leute, zu denen kann ich aufschauen. Wow, zu denen kann ich gehen und sagen, hey, wie machst du das? Wie kannst du in diesen widrigen Umständen doch noch voller Hoffnung sein, doch noch eine Sicht nach vorne haben, doch noch so ein starkes Vertrauen haben? Und das gibt uns auch wieder die Möglichkeit, zum Zeugnis zu geben, zum das Wort des Evangeliums unseren Mitmenschen weiterzugeben. Halleluja. Ich möchte zum Abschluss gerne noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, ja, für dein Wort, das du uns gegeben hast. Ich danke dir, Jesus, dass du uns das Gleichnis auch erzählt hast. Und du bist auch ein Mann von der Praxis gewesen. Du hast uns auch in diesem Gleichnis ganz veranschaulicht illustriert, was es bedeutet, wenn wir dich wirklich nachfolgen tun. Respektiv hast du uns aufgezeigt, Herr, dass es nicht lange tut, wenn wir dein Wort nur hören, aber nicht tun. Herr, weil so wie es auch in deinem Wort sagt, wenn wir dein Wort nur hören, aber nicht tun, dann täuschen wir uns selber, so wie es auch im Jakobusbrief steht. Und wir wollen uns nicht selber täuschen, Herr. Wir wollen nicht das Gefühl haben, ja, wir haben Glauben, wir leben im Glauben, aber wir machen nicht, was du sagst. Weil, Herr, wenn der Damm losbricht, wenn die Flut kommt und der Strom, dann sind wir verloren. Aber ich danke dir, dass du es aufgezeigt hast, was es braucht, dass uns eben unser Glauben auf den Felsen fest gegründet ist. Und das bist du, Jesus. Das bist du, Herr, und das ist, indem wir dein Wort hören und auch tun. Und so bitte ich dich, dass du uns allen Gnade gibst, dass wir dein Wort in uns aufnehmen können und dass wir nicht nur dein Wort hören, sondern dass wir dein Wort auch in unserem Leben umsetzen. Heiliger Geist, bitte zeig du uns, jedem Einzelnen im Alltag, was es ganz konkret heisst, umzusetzen, zu tun, dein Wort in unserem Leben, damit wir ein Licht sein können für unsere Mitmenschen, ein Zeugnis, aber damit wir auch zu deiner Ehre können stehen bleiben, auch in diesen Stürmen, die kommen. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns dabei hilfst, durch deinen wunderbaren Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen.